Siri Hustvedt, Essaysammlung, Being a Man, 2007 veröffentlicht im Rowohl Taschenbuch Verlag, in der Übersetzung von Uli Aumüller. Nach dem verstörenden Roman »Die unsichtbare Frau« und dem erfolgreichen Titel »Was ich liebte« wurde im letzten Jahr die Essaysammlung »Being a Man«, wie alle bisher auf Deutsch erschienenen Werke Siri Hustvedts, in der Übersetzung von Uli Aumüller veröffentlicht. In dieser Sammlung finden sich Essays zu den unterschiedlichsten Themen. Betrachtungen zu einem Filmschauspieler der 30er und 40er Jahre namens Franklin Petillon, die Erlebnisse ihrer Familie um den 11. September herum in ihrer Heimatstadt New York, ein langer Aufsatz über Charles Dickens Werk sowie Henry James. Was alle Aufsätze verbindet, ist Siri Hustvedts Vorgehen, neben der formalen Beschreibung des essayistischen Gegenstandes stets ihre sehr eigene Sichtweise auf das untersuchte oder beschriebene Sujet zu formulieren und dabei persönliche Lebensumstände, seien es ihre Kindheit, Familie oder Nachbarschaft, in ihre Wirkung auf dieses zu zeigen. Die Frage, die Siri Hustvedt dabei stets stellt, ist die nach einer direkten Vermittelbarkeit der eigenen Gefühle und Persönlichkeit und den Mitteln, die die Sprache dafür bietet. Sie beschäftigt sich dafür mit Fragen nach Norm und Abweichung im Hinblick auf psychologische und identitäre Fragen und deren veränderte Einschätzungen im Wandel der Zeit. Dabei gelingt es ihr, kulturelle Stereotype kunstvoll zu entlarven und eine neue Sicht auf Dinge zu initiieren. Ihre Motivation zur Beschäftigung mit der Frage »Was ist normal?« mag im Gefühl der eigenen Fragilität und Erfahrungen mit drastischen Veränderungen der eigenen Wahrnehmung liegen. Dabei bleibt Siri Hustvedts Sprache stets einfach und klar. Selbst ihre Ausflüge ins Reich der Linguistik sind leicht zu lesen und machen Lust, sich nun doch einmal mit dem Werk von Dickens zu beschäftigen. Auffällig ist ihre Vorliebe für bestimmte Psychoanalytiker, wie zum Beispiel D.W. Winnicott, der mehrfach zitiert wird und die sie gleichsam als Zeugen für ihre Erkenntnisse anführt, die jedoch eher verdeutlichen, dass es sich um subjektive Ansichten einer Dichterin handelt, die keinen Anspruch auf wissenschaftliche Allgemeingültigkeit erheben kann. So mag zum Beispiel der Satz »Wiederholung ist die Essenz von Bedeutung« wichtig klingen, ob er deshalb richtig ist, bleibt fraglich. Ihre Ausführungen zum Schreiben und wie in ihr Charaktere entstehen, für deren Geschichte sie gleichsam als Medium zur Verfügung steht und wie sie erst im Nachhinein feststellt, dass Bruchstücke ihrer eigenen Biografie und verdrängte Wünsche nach einer anderen Identität darin enthalten sind, die sie sonst nicht hätte enthüllen oder erinnern können, klingt interessant. Ebenso, wie es interessant ist zu erfahren, wie eine Schriftstellerin, eben Siri Hustvedt, arbeitet. Dabei erhellen die in den Essays enthaltenen biografischen Bruchstücke und Träume jedoch einige dunkle Stellen in den Romanen Siri Hustvedts, zum Beispiel »Die unsichtbare Frau«, die vorher Platz für verschiedene Lesarten ließen.
Wie so viele Kinder neigte ich zu Träumereien, langen, ausgiebigen Träumen, in denen ich mich selbst verlor und auf die Welt schaute. Wie seltsam, dachte ich, dass wir sehen und riechen und sprechen und essen und fühlen, dass da Bäume und Autos und Häuser, Stacheldraht, Maisfelder und Kühe sind. Mit diesen Gedanken ging ein Gefühl der Erhebung einher, das ich vage als Nähe zu Gott und zur Natur, beide vermischten sich in meinem Kopf und als eine Form von persönlicher Magie erlebte. Ein geheimer Glaube an meine eigene Macht, die mich von anderen Menschen abhob und mich sehr weit in der Welt bringen würde. Ich habe mich oft gefragt, woher diese innere Überzeugung kam. Ich war in keiner Weise ein Wunderkind. Meine frühen Erinnerungen an die Schule sind im Wesentlichen traurig. Lesen fiel mir leicht, aber ich litt furchtbar beim Umgang mit Zahlen. Noch heute graut mir bei der Erinnerung an die langen Reihen von widerspenstigen Zahlen, die nie richtig aufgingen. Die komplexen Beziehungen unter Kindern, alle Finessen von Freundschaften und Bündnissen, die Hierarchien von Herrschaft und Schwäche auf dem Schulhof verwirrten mich und taten mir oft weh. Ich war auch keine gute Sportlerin, fast überall ein ernsthaftes Defizit. Aber vermutlich noch mehr im Mittelwesten, wo körperliche Überlegenheit Jungen wie Mädchen in eine heldenhafte Position unter ihresgleichen katapultieren konnte. Und doch, obwohl das Gegenteil auf der Hand lag, hielt ich grimmig an der einsamen Idee meines großen Schicksals fest. Und ich habe den Verdacht, dass ich aus einem einzigen Grund bei dieser irrationalen Haltung blieb. Meine Eltern liebten mich sehr. Ganz offensichtlich fanden meine Mutter und mein Vater mich wunderbar. Sie gaben mir das Gefühl, dass nichts mich übertraf. Und ihr Glaube an mich und meine drei jüngeren Schwestern war unerschütterlich. Eine Festung, in die wir uns zurückziehen konnten, wann immer es sein musste. Erst Jahre später begriff ich, dass ich aus einer Familie stammte, die in dieser Hinsicht ungewöhnlich war. Wir alle werden physisch und emotional von unseren Eltern gemacht. Und die Eigenart, die wir Charakter nennen, ist sowohl von genetischen Gegebenheiten wie vom geheimnisvollen Mäandern einer bestimmten psychischen Geschichte beeinflusst. Manche Leute neigen mehr zu luminösen Erfahrungen als andere. Jene Momente oder Minuten der Transzendenz, Dissoziation oder Euphorie. Heute ist mir klar, dass ich eine neurologische und auch emotionale Veranlagung für solche seltsamen geistigen Verzückungen hatte. Als Kind hatte ich oft Kopfschmerzen und ich erinnere mich, wie schockiert ich mit 8 Jahren war, als mir eine Freundin sagte, sie habe nie welche gehabt. Mein Leben lang bekam ich beim bloßen Anblick eines Eiswürfels eine Gänsehaut, sogar an einem glühend heißen Tag. Schon der Gedanke an Eis erzeugte einen echten Kälteschauer in mir. Einmal habe ich einen Neurologen danach gefragt, aber er schien das, wovon ich sprach, nicht zu kennen. Etwa mit 11 hörte ich befehlende Stimmen und Rhythmen in mir, die mich mit ihrer Beharrlichkeit erschreckten. Sie kamen immer, wenn ich allein war, und schienen mir ihren Willen aufzuzwingen, meinem Körper ihre Marschbefehle aufdrängen zu wollen. Die Gefahr, verrückt zu werden, schien mir damals sehr real und ich hatte Glück, dass die Stimmen wieder verschwanden. Mit 20 bekam ich meine erste Migräne, die 8 Monate anhielt und dann wieder wegging. In den folgenden Jahren wurde offensichtlich, dass mein Nervensystem labil war. Ich litt häufig unter einer Aura, die von einer ganz leichten Form, ein paar schwarze Punkte und grellweiße Lichter zu dramatischeren Ausprägungen ging, wie plötzliche Anfälle in meinem Arm, die mich gegen eine Wand schleuderten. Einmal überkam mich dieses höchst sonderbare Phänomen, das als Lilliputaner-Halluzination bekannt ist, bei dem ich einen kleinen rosa Mann und seinen kleinen rosa Ochsen auf dem Fußboden meines Schlafzimmers sah und glaubte, sie wären wirklich da. Ich hatte auch mehrmals euphorische Zustände, bevor mir schlecht wurde. Und trotz des unvermeidlichen Nachspiels erinnere ich mich gern an diese Momente. Mein Sehen wird plötzlich schärfer, worauf ich mir einbilde, zu sehen, was ich sonst nicht sehe. Und dann, gerade wenn ich mir selbst gesagt habe, wie fantastisch meine Sehschärfe ist, verspüre ich eine überwältigende Freude. Diese Art Glück wird nach herkömmlicher Überzeugung als anormal, als ein bloßer Trick des Gehirns bezeichnet, der eine bevorstehende Migräne oder einen Anfall ankündigt. Und daran ist etwas Wahres. Aber die Erfahrung ist so real wie nur etwas. Und womöglich ist es vergeblich, Emotionen vom Nervensystem abzulösen. Worauf es ankommt, ist die Interpretation. Wie krank meine Überempfindlichkeiten auch sein mögen, sie sind nicht trennbar von meiner eigenen Geschichte. Und meine Lesart dieser Besonderheiten war mit der Zeit entscheidend dafür zu bestimmen, wer ich war und bin.